So, und das. Herein.
Hallo. Ich habe jetzt einen Termin. Bei Ihnen? Also, wir haben einen Termin, glaube ich.
Glaube ich? Na, das fängt ja gut an. Reiß dich mal zusammen.
Ach ja, natürlich. Sie sind wegen der Stellenausschreibung hier, oder?
Wegen der Ausschreibung, genau.
Frau Sänger, nicht wahr?
Singer.
Oh, Singer. Ja, ja, natürlich. Sie müssen entschuldigen, Frau Singer. Normalerweise hätte ich Sie niemals so lange warten lassen, aber wir haben hier gerade alle Hände voll zu tun. Sie verstehen? Bitte, setzen Sie sich doch.
Danke.
Was guckt er denn so? Hat er noch nie ein Nasenpiercing gesehen oder was?
Also, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gerne. Das Unternehmen wurde mir wärmstens empfohlen. Aha. Ich freue mich, hier zu sein.
Na, das hört man doch gern. Wie sind Sie denn eigentlich auf uns aufmerksam geworden?
Also, das hatte fast was von Schicksal. Oh, wissen Sie, mein Nachbar, der hat mir gesagt, dass...
Nein, nein, das muss die Woche schon noch fertig werden. Ja, ich kann's doch auch nicht ändern. Die Deadline steht, haben wir doch drüber gesprochen. Ja, aber das Leben ist halt kein Ponyhof.
Wow. Hat er das gerade wirklich gesagt? Sagen Leute sowas unironisch?
Ja, weiß ich doch. Aber dann musst du halt die Tage nochmal ein, zwei Stündchen dranhängen. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, ich guck gleich mal rein, aber ich habe hier gerade noch eine Bewerberin sitzen. Ich melde mich gleich wieder, ja? Dauert bestimmt nicht lange.
Na, das hört sich ja vielversprechend an.
Entschuldigen Sie, aber so ist das halt hier. Die Arbeit schläft nicht. Also, verstehen Sie das jetzt bitte nicht falsch. Wir legen hier großen Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Aber manchmal kommt's halt, wie es kommt. Dann kann auch mal die ein oder andere Überstunde anfallen. Aber ich achte darauf, dass sie so schnell wie möglich auch wieder abgebaut werden. Steht sich ja von selbst.
So schnell wie möglich, hm? Das ist natürlich ein dehnbarer Begriff.
Gut, wo waren wir noch gleich?
Sie wollten wissen, wie ich auf die Stelle gekommen bin.
Ah, richtig, richtig, das war's. Ja und, wie sind Sie auf uns gekommen?
Wie gesagt, mein Nachbar hat mich draufgebracht. Mhm. Der ist sozusagen ein Kollege von Ihnen. Mhm. Er leitet die Abteilung im zweiten Stock, glaube ich. Mhm. Ist schon seit Jahren dabei. Naja, und als ich erzählt habe, dass ich jetzt mit der Uni fertig bin, da meinte er, dass
Na,
ich...
toll. Jetzt checkt er seine E-Mails, während wir uns hier vorstellen. Da fühlt man sich doch gleich so richtig ernst genommen.
Verzeihung, das... ja, das war wirklich gerade wichtig.
Schon klar. Und das hier wohl nicht.
Jetzt haben Sie aber meine ganze Aufmerksamkeit. 100%.
Ich sagte, ich bin über meinen Nachbarn auf die Stelle hier gekommen. Der ist ein Kollege von Ihnen. Er hat mir gesagt, dass hier etwas frei ist und dass ich mich doch bewerben solle. Und es wäre genau das Richtige für mich mit meinem Uni-Abschluss.
Schönen Tag dann noch. Wir melden uns.
Ja klar. Don't call us. We call you. Was für ein Schuss in den Ofen. Und ich habe echt gedacht, das passt. Das ist so schade.
Na, wen haben wir denn da?
Hi.
Hallo, Frau Nachbarin. Kommst du gerade von deinem Vorstellungsgespräch?
Ich, ja, schon.
Freut mich, dass das so schnell geklappt hat.
Naja.
Sehr schön.
Nicht so wirklich.
Nicht? Was ist denn passiert? Du hast es doch drauf. Konntest du den Kollegen etwa nicht überzeugen?
Ehrlich gesagt hat er mich nicht überzeugt.
Ach so. Also, das musst du mir aber mal erklären. Ach ja. Komm doch mal mit.
Okay.
Was ist denn genau passiert?
Big Boss Theory. Drum prüfe, wer sich ewig bindet.
Es ist so schwer, gute MitarbeiterInnen zu finden. Und sie zu behalten, das ist noch viel schwerer. Vor allem, wenn Mitarbeitendenbindung im Führungsprozess nicht so richtig mitgedacht wird. Ihr hört Big Boss Theory 2. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das hier ist ein Podcast der DB-Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Mein Name ist Viktor Redman, ich bin Autor und Journalist aus Berlin und ich darf euch durch diesen Podcast führen. Hier nehmen wir in jeder Folge einen besonderen Aspekt von Mitarbeitendenbindung unter die Lupe. Im Idealfall beginnt der Bindungsprozess schon, bevor die Mitarbeitenden überhaupt im Unternehmen angestellt sind. Jeder 10. Bewerber hat nämlich schon mal einen unterschriebenen Vertrag vor dem ersten Arbeitstag wieder gekündigt. 21% haben das binnen der ersten 3 Monate getan. So lautet das Ergebnis einer Umfrage des Recruiting-Software-Herstellers SoftGarden, an der knapp 4000 BewerberInnen teilnahmen. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, sich um potenzielle Mitarbeitende zu bemühen, und zwar noch vor dem ersten Arbeitstag. Wie das gelingen kann, dazu habe ich mit Claudia Michalski gesprochen. Die Diplom-Volkswirtin war 25 Jahre lang als Medienmanagerin tätig, 12 davon als Geschäftsführerin großer Medienhäuser. Dabei wurde ihr klar, dass ihre wahre Berufung in der Beratung von Unternehmen und Führungskräften liegt. Deswegen ist sie heute Geschäftsführerin der Open Mind Management Consulting. Von ihr wollte ich wissen, wie der Arbeitsmarkt sich in den letzten Jahren gewandelt hat und was Führungskräfte heute beachten müssen, wenn es um die Gewinnung neuer Mitarbeitender geht. Okay, ich klinge jetzt wahrscheinlich älter, als ich bin, aber früher war so ein Bewerbungsgespräch ja fast sowas wie eine Prüfungssituation für die BewerberInnen. Ich erinnere mich jedenfalls noch gut daran, dass ich das so erlebt habe, als würde vor mir jetzt der Kaiser sitzen und der entscheidet über mein Leben. Heute sieht das ganz anders aus. Überall sind Stellen offen, alle reden von Fachkräftemangel und beklagen fehlende Azubis. Auf so ein Bewerbungsverfahren wie früher würden viele Leute sich heute gar nicht mehr einlassen, oder?
Heute ist es auf Augenhöhe tatsächlich. Wenn man sich anschaut, wie sich der Arbeitsmarkt verändert hat, wird ganz deutlich, dass wir heute einen Arbeitnehmermarkt haben. Das gilt weniger für Führungspositionen, aber doch für Expertenpositionen und für Fachpositionen. Und in diesem Zuge sind BewerberInnen tatsächlich nicht mehr die Bittsteller, die sich um eine Position bewerben müssen, sondern es bewirbt sich mindestens genauso die Führungskraft um den Bewerber. Und vor dem Hintergrund müssen sich Führungskräfte, die so ein Bewerbungsgespräch führen, auch besser vorbereiten als früher. Sie sind nicht mehr in der Machtposition. Heute ist eher die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in der Machtposition zu sagen, das gefällt mir dort nicht, da möchte ich gar nicht hin. Das ist der Hintergrund dafür, dass sich der Markt komplett verändert hat. Und auch, dass junge Menschen, speziell Generation Y, Generation Z, anspruchsvoller sind tatsächlich. Die stellen auch oft ganz im ersten Gespräch die Frage nach dem Gehalt, nach der Möglichkeit, Homeoffice zu machen, nach den Arbeitszeiten. Und da muss man als Führungskraft dann tatsächlich auch darauf vorbereitet sein und gute Antworten haben.
Was heißt das zum Beispiel konkret? Also stellen wir uns vor, ich bin jetzt Führungskraft, ich höre hier deinen Beitrag in diesem Podcast und dann frage ich mich, wie mache ich das denn eigentlich? Also gerade, wenn ich das vielleicht noch nicht gewohnt bin.
Es fängt ganz simpel an. Man sollte als Führungskraft in einem Vorstellungsgespräch die Unterlagen vorher gut gelesen haben. Man sollte den Lebenslauf kurz durchgeschaut haben. Man sollte sich vielleicht auch dazu 1-2 Fragen notiert haben, die einem auffallen, und sich wirklich für den Menschen interessieren, der da kommt. Ich erlebe heute sehr viele Unternehmen, die sagen, sie bekommen keine Fachkräfte, die beschweren sich drüber und gleichzeitig behandeln sie die Bewerber, die sie dann haben, nicht gut. Vielfach ist vielleicht das Wort Eingangsbestätigung ein altes Wort, aber tatsächlich einem Bewerber zu signalisieren, deine Bewerbung ist bei uns angekommen und du bist im Prozess, ist ja schon mal das Erste, was man machen könnte. Wird vielfach gar nicht gemacht. Tatsächlich ist es so, dass die Prozesse heute von vielen, auch großen Unternehmen, sehr verzögert werden, weil die hausintern zu viele Prozesse parallel laufen haben. Es dauert dann einfach. Und das ist unglücklich für die Bewerbersituation.
Ich sollte als Führungskraft also zusehen, dass ich interessierte BewerberInnen möglichst schnell auch wirklich vor mir habe. Kein Ghosting.
Kein Ghosting, bitte. Und dann, wenn es im Gespräch soweit ist, dann habe ich als Führungskraft natürlich die Möglichkeit, ernsthafte Fragen auch zu dem Lebenslauf zu stellen. Auch mit großem Interesse zu fragen, was bist du für eine Person? Jetzt nicht nur auf den rein fachlichen Hintergrund abzuzielen, sondern auch herauszufinden, was habe ich da für eine Persönlichkeit vor mir? Was macht derjenige oder diejenige außerhalb ihres Berufs? Worauf legt derjenige Wert? Was ist demjenigen wichtig? Ja, und auch im Gespräch dem Bewerber oder der Bewerberin die Möglichkeit zu geben, selbst Fragen zu stellen. Früher war das tatsächlich häufig so, dass Führungskräfte in Bewerbungsgesprächen selbst den höchsten Redeanteil hatten und sich vor Selbstbeweihräucherung zum Teil wirklich nicht retten konnten. Das war ein bisschen übertrieben. Ich habe das selbst persönlich sehr viel erlebt. Und es gibt Führungskräfte, die machen das immer noch so. Aber wertschätzend wäre es, die Bewerberin, dem Bewerber das Wort zu geben und tatsächlich auch persönliche, ernsthaft gemeinte Fragen zu stellen und auch zu fragen, was erwartest du denn, was erwarten Sie denn von Ihrem zukünftigen Arbeitgeber? Auch zu fragen, wie möchten Sie geführt werden?
Du hast ja gerade schon die gegenseitigen Erwartungen angesprochen. Oft kann so ein Bewerbungsgespräch ja auch eine Art gegenseitiges Schaulaufen sein. Jeder versucht, sich von seiner besten Seite zu zeigen und eventuelle Schwächen zu kaschieren. Aber auf Dauer ist damit ja keinem geholfen. Wie kriege ich es denn als Führungskraft hin, in so einem Gespräch die Erwartungen transparent auf den Tisch zu legen, ohne die Person zu verschrecken, die ich ja eigentlich gewinnen will?
Tatsächlich ist das ein großes Thema. Kein Arbeitgeber wird im allerersten Gespräch gleich alle großen Probleme offen auf den Tisch packen. Und man muss da tatsächlich so einen Mittelweg finden. Gleichzeitig führt das zu großer Frustration, wenn man den Bewerbern ein X für ein U vormacht. Weil spätestens in der Probezeit wird der relativ schnell merken, dass er am falschen Platz ist. Insofern muss man dann einen Kompromiss finden und die Situation realistisch, aber auch zuversichtlich darstellen. Und was ich in solchen Situationen immer gut finde und was ich anraten kann, ist, dass man die Probleme durchaus benennt, aber auch dann gleich in so einen Lösungsmodus geht. Beispiel ist zum Beispiel, ich habe das selbst am eigenen Leib mal erlebt, dass ich in eine neue Position gekommen bin und mir wurde gleich im Gespräch dazu gesagt, dass sich jemand anders aus dem Team auch für die Leitung beworben hatte. Er wird die Position nicht bekommen. Ich hätte den aber dann in meinem Team. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Mir wurde aber auch dazu gesagt, dass ich dafür ein Coaching bekomme, wie man mit der Situation umgehen kann und dass Sie vorher auch mit demjenigen oder derjenigen, es war eine Frau in diesem Fall, auch nochmal sprechen würden, um der Situation so die Spitze zu nehmen und mich nicht da wirklich vor die Wand laufen zu lassen. Das fand ich eine wertschätzende und gute Situation, ja, dann auch das offen gesagt zu bekommen. Ich habe mich da auch tatsächlich drauf eingelassen und das hat auch funktioniert. Ich bekomme mit, dass jüngere Generationen damit jetzt in der Bewerbersituation gar nicht so ein Problem haben. Ich habe selbst viele, viele Menschen in meinem Leben eingestellt. Ich habe über 100 dieser Gespräche geführt und Fakt ist, ich bin immer sehr gut damit zurechtgekommen, wenn junge Leute kamen und sagten, liebe Claudia, eins möchte ich sagen, ich mache 3-mal die Woche Sport und das ist mir sehr, sehr wichtig und an diesen 3 Tagen muss ich um 17 Uhr gehen. Und wenn etwas Besonderes ist, lasse ich das fallen, dann gehe ich an dem Tag nicht, aber an einem normalen Arbeitstag bin ich 17 Uhr weg. Wenn das hier nicht geht, dann kommen wir nicht zusammen. Das fand ich mutig, muss ich sagen. Ja, ich hätte mich das in der ähnlichen Situation nicht getraut, aber ich bin auch eine andere Generation. Die Jungen machen das so und man darf sich darauf einstellen. Fakt ist aber, man weiß auch, wo man dran ist. Ja, und dann, man weiß dann genau, das ist jemand, der achtet auf seine Balance, der hat seine Prioritäten nicht nur im Job. Und man muss das wertschätzen, anerkennen und damit umgehen.
Und was mache ich dann, wenn die Erwartungen nicht hundertprozentig zusammenpassen, aber ich ein total gutes Gefühl habe bei dem oder derjenigen? Oder auch umgekehrt, auf dem Papier passt das alles, aber mein Bauch sagt nein. Aus welchen Gründen auch immer. Wie gehe ich da als Führungskraft ran?
Alle Personalentscheidungen, die ich gegen mein Bauchgefühl getroffen habe, sind schiefgelaufen. Man muss ein gutes Bauchgefühl haben. Das heißt in diesem Falle, man muss tatsächlich auch jetzt, was die Chemie angeht, sicher sein, dass derjenige oder diejenige ins Team passt. Insofern immer auf den Bauch hören. Ja? Und wenn man ein Grummeln hat und denkt, irgendwas stimmt hier nicht, muss man dem tatsächlich nachgehen. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das auch offen zu sagen. Man kann das ja zurückspielen. Ja? Und das tatsächlich im Dialog machen und in einer großen Offenheit. Und grundsätzlich finde ich in solchen Gesprächen wichtig, dass man nach dem Gemeinsamen sucht, nach dem, was man gemeinsam positiv empfindet. Und wenn man das zum Kern des Gespräches macht, werden kleine Abweichungen davon leichter zu tragen sein. Wenn man sich einig ist, dass die Bewerberin, der Bewerber sehr gut auf die Position passt, wenn derjenige, diejenige sehr gerne ins Unternehmen kommen würde und es scheitert dann an 100 Euro mehr oder weniger Gehalt im Monat, dann wäre das dumm, es daran scheitern zu lassen. Also da wird etwas Flexibilität von beiden Seiten gefordert, aber der Fokus auf das Verbindende ist eigentlich das, was in solchen Gesprächen dann hilft. Übrigens nicht nur in Vorstellungsgesprächen.
Ich komme nochmal zurück auf das Bauchgefühl. Mein Bauch zum Beispiel, der ist sehr meinungsstark. Da könnte das durchaus passieren, dass ich als Führungskraft nach 5 Minuten im Gespräch schon sage, nein, das wird nichts. Wie bringe ich das Gespräch dann so zu Ende, dass der oder die Bewerberin sich trotzdem wertgeschätzt und ernst genommen fühlt?
In solchem Fall geht es darum, in der Sache konsequent zu sein und trotzdem menschlich wertschätzend. Man kann gut erklären, warum es nicht passt, wenn es auf der Sachebene bleibt. Wenn man sagt, die Qualifikation stimmt nicht, die Ausrichtung stimmt nicht, die bisherige Erfahrung reicht nicht für das, was hier gefordert ist. Und man hat sich vielleicht im Vorfeld auch missverstanden. Ja, es ist ja auch die Frage, warum kommt es dann überhaupt erst zum Gespräch? Diese Sachebene ist relativ leicht zu klären. Wo es schwieriger wird, wird dann die Beziehungsebene, die soziale Ebene, wenn man denkt, diese Person, die mir hier gerade gegenüber sitzt, passt nicht in das Team. Weil viel zu dominant und weil viel zu, ja, selbstsicher. Wenn es an solche Themen kommt, wird man das Gespräch eher etwas verkürzen, trotzdem nochmal nachfragen, weil diejenige hat ja offensichtlich ins Profil gepasst, sonst würde die einem ja nicht gegenüber sitzen. Und man muss dann ja tatsächlich auch mal kurz abchecken, ginge die vielleicht für eine andere Position im Unternehmen oder gäbe es vielleicht andere Vakanzen, auf die sie passen würde. Und wenn man auch das so innerlich dann mit Nein beantwortet, dann würde man tatsächlich das Gespräch zu Ende bringen, ja, und möglichst dann auch schon deutlich machen, dass man wahrscheinlich nicht zusammenkommt. Ja, das kann man direkt im Gespräch auch schon sagen, wenn es so offensichtlich ist. Und ich finde das auch nur fair. Ja, das wird aber sehr selten gemacht. Meist wird dann gesagt, na ja, wir haben jetzt noch andere Gespräche, das können Sie sich vorstellen, wir lassen das Ganze mal sacken und wir melden uns dann bei Ihnen wieder und wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg.
Don't call us, we call you.
Don't call us, we call you. Und wenn überhaupt nicht gefragt wird, wann derjenige denn starten könnte, wenn über die ganzen Konditionen nicht gesprochen wird, sondern wenn das rein auf dieser Ebene bleibt, nach dem Motto, wir melden uns dann, ja, dann kann man schon an 3 Fingern sich abzählen, dass das jetzt kein wirklicher Erfolg war, kein Match war. Ja, es ist ja nicht unbedingt ein Misserfolg, es ist ja vielleicht auch für beide Seiten eine Klärung da. Und ich würde deswegen dazu anraten, dass man in der Mehrzahl der Fälle tatsächlich im Gespräch schon sagt, unser Eindruck ist oder mein Eindruck ist, dass hier die Vorstellungen so weit auseinanderliegen, dass wir nicht zusammenkommen können. Ja, aber Ihre Bewerbung ist interessant, behalten Sie unser Unternehmen im Auge. Es geht immer darum, eine wertschätzende Haltung zu haben demjenigen gegenüber. Und immer auch geht es darum, zu überlegen, welchen Eindruck hat derjenige jetzt von unserem Unternehmen.
Claudia, wie ist das denn, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe im Bewerbungsgespräch und mein Bauchgefühl sagt sofort nein. Nein, mit dem, mit der, auf keinen Fall. Aber mein Bauchgefühl hat vielleicht gar keine professionellen Gründe. Was ist, wenn ich jemanden vor mir habe, dessen Nasenpiercing mir zum Beispiel nicht passt? Oder, habe ich neulich erst gehört, da kommt meinetwegen eine offensichtlich männlich gelesene Person rein und hat aber ein Sommerkleid an. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, kann ja jeder machen, wie er will, aber es gibt eben auch immer noch nicht wenige Führungskräfte, die sind dann erstmal ein bisschen irritiert, die kommen damit nicht so gut klar. Wenn es mir als Führungskraft nun so geht, ich habe da jemanden vor mir sitzen, den ich irgendwie nicht richtig greifen kann, was mache ich dann?
Das ist eine sehr gute Frage, sehr komplex, das ist eigentlich ein separates Thema, aber wir reißen es hier tatsächlich gerne kurz an. Ich glaube, dass das eine ganz große Herausforderung ist Und dass man in so einem Moment als Führungskraft, die das Gespräch führt, die eigene Empfindung abspalten muss vom Verstand. Derjenige, der als gelesener Mann in einem Kleid in ein Vorstellungsgespräch kommt, kann fachlich sehr gut sein. Und je nach Einsatzgebiet kann er in so ein Team, wo er dann hinkäme, auch Farbe bringen. Und ich bin gelernte positive Psychologin. An solchen Stellen, und ich bin selber auch Unternehmerin und stelle Menschen ein, an solchen Stellen überlege ich immer, was könnte er unserem Unternehmen Gutes bringen? Ja, was könnte gut daran sein, dass er vielleicht zwischen zwei Standardgeschlechtern schwebt? Da wird ja ganz viel gerade darüber diskutiert. Ja. Und tatsächlich muss man da als Führungskraft ein hohes Abstraktionsvermögen haben und auch lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Da können sich speziell, ehrlich gesagt, viele ältere Führungskräfte ein Scheibchen abschneiden, weil ich das den Eindruck habe, dass die lieber stromlinienförmige Menschen einstellen würden. So ist das Leben aber im Jahr 2024 nicht mehr. Das Gleiche gilt für Nationalität, das Gleiche gilt für offen schwul beziehungsweise lesbisch lebende Menschen, LGBTQ, die ganze Palette ist ja da. Und da muss man kontextsensitiv vorgehen und versuchen, mit dem Verstand seine eigene Prägung und sein eigenes Bauchgefühl und seine Scheu vielleicht auch abzulegen. Und ich würde dann dazu neigen, das anzusprechen und zu sagen, Sie überraschen mich gerade. Um nicht zu sagen, Sie irritieren mich. Und das dann zum Thema zu machen. Das ist die große Kunst, wenn man sich das traut. Aber ganz offen, ich glaube, in solchen Gesprächen gehört es auf den Tisch. Den Menschen ist die Wahrheit zumutbar. Man kann so jemandem auch sagen, meine Sorge ist, dass sie unsere Organisation überfordern würden. Wir sind noch nicht in dem Reifegrad, dass wir jemanden wie Sie integrieren können. Dafür brauchen wir noch 2 Jahre. Möglich wäre auch das.
Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Alle suchen nach tatkräftigen, engagierten Mitarbeitenden. Das bedeutet, dass Unternehmen sich zunehmend um die BewerberInnen bemühen müssen. Ganz konkret sind hier die Führungskräfte gefragt, im Bewerbungsverfahren aufmerksam und wertschätzend zu sein. Und zwar gegenüber möglichst allen KandidatInnen. Man weiß ja nie. Einfach ist das nicht. Aber vielleicht hast du ja MitstreiterInnen, die dich unterstützen, erinnern oder auch Aufgaben übernehmen können.
Oh, herein. Ah, hallo Kollege, was kann ich denn für dich tun?
Für mich? Nichts. Ich bin wunschlos glücklich, keine Sorge. Aber vielleicht kann ich ja was für dich tun.
Wie meinst du das?
Du hattest doch heute ein Bewerbungsgespräch, oder?
Ja, stimmt. Die Frau Sänger.
Sänger.
Oh ja, natürlich. Sänger.
Und? Wie war's?
Nicht so gut, leider. Mhm. Unter uns beiden, das war nichts.
Ja, ja. Ich hab schon gehört. Du konntest leider nicht überzeugen.
Wie? Ich?
Wir suchen doch händeringend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Markt ist leer. Da bewerben wir uns genauso bei denen, wie sie sich bei uns.
So habe ich das noch nie gesehen.
Dann wird's aber höchste Eisenbahn. Sonst bleibt nämlich in Zukunft jede Menge Arbeit an dir hängen.
Nichts für ungut, aber deine Nachbarin war jetzt auch nicht perfekt für die Stelle.
Und wir sind der perfekte Arbeitgeber? Und du der perfekte Teamleiter?
Nein, natürlich nicht. Nobody's perfect.
Sehr richtig. Ja. Umso wichtiger, auch mal über den Tellerrand zu gucken und anderen eine Chance zu geben. Das hab sogar ich auf meine alten Tage noch hingekriegt. Dann machst du das doch mit links.
Wie jetzt? Ich dachte, mit Frau Singer habe ich es mir verscherzt.
Zum Glück hast du hier mich. Sie kommt morgen noch mal vorbei und gibt uns eine zweite Chance.
Eine Führungskraft hat viel Verantwortung. Nicht nur für die eigenen Mitarbeitenden, sondern auch für all die, die es vielleicht noch werden könnten. Eine einfache Aufgabe ist das wirklich nicht. Auch dir wird unterwegs bestimmt noch die ein oder andere Herausforderung begegnen. Aber solange du als Führungskraft versuchst, BewerberInnen so zu behandeln, wie du selbst behandelt werden willst, und ab und zu auch mal innehältst, um dein eigenes Bauchgefühl zu hinterfragen, bist du eigentlich schon mal auf einem guten Weg. Ich bin Victor Redman und ich freue mich darauf, dich auch beim nächsten Mal hier zu begrüßen, wenn es wieder heißt Big Boss Theory 2. Drum prüfe, wer sich ewig bindet.